Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Sophie Stiegler. Wer gerade durch den Wald läuft, der kann es vielleicht hier und da riechen. So ein erdiger, warmer Geruch. Es riecht nach Pilzen. Man kann Pilzen aber auch beibringen, dass sie nach was ganz anderem riechen sollen. Nach Wurst zum Beispiel. Hören wir gleich. Und wir hören von Helga und Soha. Die sind ins All geflogen, um bei der Frage zu helfen, wie reagieren eigentlich Frauen anders auf Strahlung im Weltall als Männer. Zuerst aber zu Verbrechen und wie in solchen Fällen eigentlich ermittelt wird. Aus Fernsehserien wissen wir natürlich, dass digitale Spuren dabei enorm wichtig geworden sind. Die potenziellen Beweise liegen ja quasi überall rum. Als E-Mails, als gelöschte Bilder auf dem Handy, als Suchhistorie auf dem Rechner oder Aufenthaltsdaten vom Fitness-Tracker. Im realen Leben, also abseits der Bildschirme, da tun sich Ermittelnde aber noch sehr schwer, damit diese Daten zu nutzen. Inwieweit KI dabei vielleicht helfen kann, das war Thema bei der Konferenz zu IT-Sicherheit und digitaler Forensik, die jetzt in Saarbrücken stattgefunden hat. Mein Kollege Michael Gessert war dort. Michael, wo kommt denn jetzt schon KI eigentlich zum Einsatz bei Ermittlungen?
Ja, zum Beispiel bei der ZAK, das ist die Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, also sozusagen das Kompetenzzentrum bei Cybercrime und digitaler Forensik in NRW. Und der Leiter der ZAK, Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, hat auf der Konferenz die grundsätzliche Perspektive so skizziert und gesagt, eben KI-Tools können helfen, digitale Spuren zu sichten, zu bewerten. Ein ganz naheliegendes Beispiel wäre natürlich eben einen beschlagnahmten Datenträger mit vielleicht Millionen Fotodateien auf etwaige Kindesmissbrauchsdarstellungen zu durchsuchen.
Also die KI scannt dann die Fotos und sucht dann die raus, naja, wo sie eben Darstellungen vermutet, die strafrechtlich relevant sein könnten. Aber danach muss dann schon wieder ein Mensch die ausgewählten Dateien dann auch anschauen, oder?
Ja, das stimmt. Das bleibt so. Aber eben so eine möglichst zuverlässige Vorabsichtung durch eine KI, die wäre schon mal in den Worten von Markus Hartmann eine Zeitenwende. Mhm. Vor kurzem gab es mal eine Reportage eines Kollegen von Welt.de, so wie lange so die forensische Untersuchung von Datenträgern bei solchen Verdachts- oder Verbrechensszenarien durchschnittlich dauert. Und die Infos aus Ermittlerkreisen dazu, die waren geradezu niederschmetternd. Das dauert bislang durchschnittlich 18 Monate.
Okay, also so lange dauert es, wenn eine Festplatte zum Beispiel auf problematische Inhalte gecheckt werden muss. Das ist lang.
Im Durchschnitt zumindest. Aber es gibt eben wirklich ganz offenbar angesichts dieser neuen Datenflut, es gibt einen strukturellen Mangel an forensisch geschulten Personal in den Behörden. Es gibt auch einen Mangel an geeigneten Arbeits-PCs. KI-Unterstützung ist also da nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern laut dem Oberstaatsanwalt geradezu ein Muss. Und daher hat das NRW Cybercrime Zentrum eine eigene Abteilung geschaffen mit IT-Experten und Expertinnen, die wirklich eigene KI-Tools zur Aufdeckung von Straftaten entwickeln.
Das klingt jetzt natürlich schon relativ ambitioniert, wenn man da den Vergleich wagt mit so großen KI-Firmen, OpenAI oder so, die wirklich Milliarden investieren, um eben ihre KI-Modelle zu trainieren. Können die da mithalten?
Ja, die müssen da gar nicht mithalten, weil eine Strafverfolgungs-KI eben ja nicht mit kommerziellen KIs konkurrieren muss, nicht das Gleiche macht. Eine Behörde hat zum einen exklusives Quellmaterial, also zum Training der KI, natürlich eben Beispiel Missbrauchsdarstellungen. Das muss die also selbst machen, dieses Training dann. Eine Behörden-KI muss aber auch auf jeden Fall ganz, ganz transparent sein in der Quellenauswertung und Entscheidungsfindung, weil die Ergebnisse müssen ja hinterher rechtsstaatlich verwertbar sein. Und die ZAK will also diese Modelle daher so weit wie möglich als Open Source bereitstellen. Natürlich Trainingsmaterial mit Missbrauchsdarstellung, das wird man ausklammern müssen, beziehungsweise eben nur vertrauenswürdigen Forensik-Experten oder Expertinnen zur Überprüfung bereitstellen.
Das war jetzt ein Beispiel. Welche Anwendungen entwickelt man da noch?
Ja, die ZAK-Entwickler, die arbeiten gerade auch an einer KI, die bei der Veröffentlichung und Dokumentation von Gerichtsurteilen helfen könnte. Da müssen nämlich als erstes alle personenbezogenen Angaben gefunden und geschwärzt werden. Das klingt banal, ist aber ein riesiger Aufwand manuell. Deshalb gibt es bislang so wenig Veröffentlichungen. Es laufen aber in Deutschland zig andere Projekte auch noch für Ermittlungsbehörden mit KI. Da geht es zum Beispiel um das Aufspüren, das Vorsortieren von Hasspostings in Social Media oder um das Aufspüren von Fotos von Gefährdern im Internet per Gesichtserkennung.
Gibt es denn Bereiche, wo KI wirklich auf keinen Fall zum Einsatz kommen wird, also wo sich die Ermittlungsbehörden wirklich eine rote Linie gesetzt haben?
Ja, das klang so etwas durch. Die verschiedenen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften, die haben durch auch unterschiedliche Sichtweisen, was eben technisch möglich ist und was juristisch legitim ist.
Hm. KI als Helfer bei polizeilichen Ermittlungen. Was es schon gibt und woran gearbeitet wird, das hat uns Michael Gessert erklärt. Vielen Dank. Unserem Geschmack können wir eigentlich schon ziemlich lange nicht mehr trauen. Also wenn was nach Banane schmeckt oder riecht, dann heißt das ja natürlich lange nicht, dass wirklich Banane drin ist. Damit auch das Desinfektionsmittel und der Glitzerstift nach Banane oder Passionsfrucht oder was auch immer riechen können, wird ein ganzes Arsenal an Aromastoffen produziert und dann für den gewünschten Duft zusammengemischt. Einige werden mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt, aber auch Pilze sind offenbar erstaunlich gute Aromafabriken für Düfte von Leberwurst bis Frikadelle. Volker Mrasek hat sich angeschaut, wie man das geschickt nutzen kann.
Der stiftförmige Korpus, die abziehbare Kappe, die faserige Spitze, die darunter zum Vorschein kommt. Jeder würde wetten, Holger Zorn hantiert mit einem Textmarker.
Das ist aber nicht, da keine Farbstoffe auf dem Material aufgebracht sind, sondern Aromastoffe.
Ein Riechstift sei das, erklärt der Lebensmittelchemiker von der Universität Gießen. Dieser hier duftet intensiv nach Kokos und Minze. Doch der verantwortliche Aromastoff stammt aus einem Ständerpilz aus dem Schwarzwald, wo er Krusten auf Bäumen bildet.
Wir haben diesen Pilz bekommen durch die Hilfe eines befreundeten Mykologen. Und er hat ein ganz kleines Stückchen Pilz gefunden an einem Baum, das er aus etwa 15 Meter Entfernung schon gerochen hat. In diesem Fall haben wir für ein neues Aroma, das bislang noch überhaupt nicht beschrieben war aus Pilzen, eine Geruchsschwelle von 2·10⁻⁶ Nanogramm pro Liter Luft festgestellt. Das ist unvorstellbar wenig. Nach unserer Kenntnis der potenteste Pilzaromastoff, der je beschrieben wurde.
Eine solche Duftbombe regt die Fantasie des Gießener Hochschullehrers an.
Der hat prinzipiell sicher Chancen. Kosmetische Erzeugnisse im Mundpflegebereich oder sonstige Dinge.
Champignon, Shiitake oder Austernseitling, die kennt jeder aus Topf oder Pfanne. Doch nun starten Ständerpilze noch auf andere Weise durch, zum Beispiel als Fabriken für alternative Aromen. Vereinfacht gesagt geht das so, man kultiviert den Pilz, packt sein Geflecht, das Myzel, in einen Bioreaktor, befüllt diesen mit Stoffen, die die Pilze fermentieren und schaut dann, was sie so alles hervorbringen.
Bei mir im Institut haben wir eine Stammsammlung von derzeit etwa 600 verschiedenen essbaren Ständerpilzen. Und wenn man diese Pilze mit verschiedensten Substraten mischt, kann man Glück haben, dass man ein super spannendes Aroma identifiziert.
Interessant ist das vor allem für vegetarische Lebensmittel, die kein Fleisch enthalten, aber am besten so schmecken sollen. Natürlich dürfen Hersteller dafür auch keine Aromastoffe aus tierischen Quellen verwenden. Allerdings gilt es als große Herausforderung, alternative Aromen zu erzeugen, die Fleisch oder Käse ähneln. An der Universität Hohenheim ist das jetzt gelungen, wiederum mit Ständerpilzen. Felix Stöppelmann arbeitete dabei mit zwei Kandidaten, mit dem Schwefelporling und mit dem Eichhasen, der auch als ästiger Büschelporling bekannt ist. Erfolg hatte der Lebensmitteltechnologe am Ende mit Zwiebeln als Nährmedium für die Pilzfermentation.
Mit dem Eichhasen hatten wir einen Geruchseindruck, der uns an Leberwurst erinnerte. Mit dem Schwefelporling hatten wir Geruchseindrücke, die an Frikadelle erinnert hatten. Wir waren auch in der Lage, einen Aromastoff zu gewinnen. Und der riecht auch fleischig und ist ein Schlüsselaromastoff von Rinderbratensoße.
Das bedeutet, mitunter sind die Pilze sogar imstande, dieselben Aromastoffe zu fabrizieren wie Tiere oder Pflanzen. Die Synthesewege sind zum Teil identisch. Häufig handelt es sich um Sulfide, also um Verbindungen, die Schwefel enthalten. Der super Duftstoff aus dem Schwarzwaldpilz gehört zu den Monoterpenen, wie sie auch in Gewürzkräutern vorkommen. Am Ende der Fermentation stecken die Aromen nicht im Pilzmyzel oder in den Zwiebeln, sondern im wässrigen Kulturmedium.
Momentan versuchen wir auch gerade, die Aromen in Fleischersatzprodukten auf Basis von beispielsweise Erbsenproteinen zu applizieren. Fleischersatzprodukte bestehen aus bis zu 60% Wasser. Und wenn man einfach das aromatisierte Wasser nimmt, mit dem Protein vermengt, dann könnte man das so braten und dann verkaufen.
Das kann allerdings noch ein paar Jahre dauern. Viele der Projekte stehen erst am Anfang. Außerdem gelten biotechnologische Aromen aus Pilzen als neuartige Lebensmittel und müssen erst einmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Holger Zorn ist aber sicher.
Das Ganze hat eine Perspektive, in den nächsten Jahren zunehmend die meisten chemischen Verfahren zur Aromastoffsynthese zu ersetzen und damit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung zu leisten.
Volker Mrasek über Waldpilze mit ganz besonderem Duft. Bisher waren 567 Männer im Weltraum. Und was glauben Sie, wie viele Frauen waren eigentlich schon im All? 98. Und wenn man schaut, welche Menschen schon den Mond betreten haben, dann ist es noch eindeutiger. Es sind nämlich 12 und zwar alles Männer. Das heißt auch, man weiß noch gar nicht so viel darüber, wie Frauenkörper auf die Bedingungen im Weltall reagieren. Helga und Sohar sollten das ändern. Die beiden sind vor 2 Jahren mit der Artemis-1-Mission gestartet. Da mussten sie erstmal durch den inneren und dann den äußeren Strahlungsgürtel der Erde, in den sie mit Teilchen bombardiert wurden. Und dann ging es weiter zum Mond, 2-mal rum um den Mond und dann wieder zurück zur Erde. Helga und Soha sind aber keine lebenden Astronautinnen, sondern Dummies, also Puppen aus Plastik mit Brüsten und modellierten Fortpflanzungsorganen, allerdings ohne Arme und Beine, dafür gespickt mit Strahlungssensoren. Christine Hellwig ist Strahlenbiologin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie hat die Messdaten mit ausgewertet und im Fachmagazin Nature veröffentlicht und wir haben vor der Sendung gesprochen. Kann man denn sagen, welcher Teil so eines Mondflugs am gefährlichsten ist, wenn man die Strahlung betrachtet?
Also die Strahlungsgürtel werden sehr schnell durchflogen, deshalb ist der Dosisbeitrag dort nicht so stark. Und dann wird eigentlich die Dosis sehr stark dadurch bestimmt, wie lange man unterwegs ist im freien Weltraum. Also da haben wir bis zu 1,2 Millisievert am Tag und dann kann man das einfach mit der Anzahl der Tage im freien Weltraum multiplizieren. Und für diese Mission kommen wir also insgesamt im am wenigsten abgeschirmten Bereich auf ungefähr 35 Millisievert.
Können Sie das mal ins Verhältnis setzen? Ist das schon eine relevante Menge, die das Krebsrisiko erhöhen würde?
Also es ist sehr schwer, da einen Schwellenwert anzugeben. Und deshalb haben wir im Strahlenschutz eigentlich das Konzept, dass schon jede Dosis theoretisch das Krebsrisiko erhöhen kann. Aber wir sehen, dass in großen epidemiologischen Studien eigentlich sicher erst ab 50 Millisievert, also dass wir hier noch unterhalb dieses Wertes wären.
Was für Unterschiede gibt es denn zwischen dem jetzt, was man von Männern bisher weiß und den Ergebnissen, die jetzt diese weiblichen beiden Astronauten-Dummies geliefert haben?
Wir haben jetzt in dieser Publikation in Nature die ersten Daten zu den Organdosen in Helga, die wir mit den aktiven Messgeräten aufgenommen haben. Und dort sieht man, dass sich die Organdosen stark unterscheiden, je nachdem, ob wir uns im Protonengürtel befinden, im äußeren Van Allen-Gürtel, der Elektronen enthält, oder im freien Weltraum. Und eigentlich ist der Hintergrund da wichtig, warum müssen wir auch für Frauen die Dosis bestimmen. Und zwar ist es so, dass wenn man das Strahlenrisiko für Frauen berechnet durch Weltraumstrahlung, dann kommt man immer darauf, dass das Risiko höher ist, dass sie Krebs bekommen, aufgrund der Brüste. Die Brüste sind eben strahlensensitive Organe und dieses Risiko führt eigentlich dazu, dass die Grenzwerte für Frauen niedriger sein müssten. Und die NASA hat sich jetzt aber entschieden, dass man da einen einheitlichen Grenzwert macht, der an Frauen orientiert ist, damit auch Frauen an den Explorationsmissionen teilhaben können. Und das ist ja auch richtig so. Also ist es für uns sehr wichtig, die Organdosen bei Frauen, auch in den spezifischen Organen wie der Brust und der Gebärmutter und den Eierstöcken zu bestimmen, um dann das Krebsrisiko und das Risiko für weitere degenerative Erkrankungen besser berechnen zu können und diese große Unsicherheit, die wir haben bei der Risikoabschätzung, zu reduzieren.
Und wie können jetzt Ihre Daten von den beiden Puppen, also von Helga und Soha, dabei helfen?
Also wir werden jetzt erstmalig die Dosisverteilung im weiblichen Körper haben. Und aus dieser Dosisverteilung berechnen wir die relevante Größe für das Krebsrisiko, das sogenannte effektive Dosisäquivalent. Und zusätzlich werden wir auch noch die Daten haben, wie gut die Astrorad-Weste vor der Strahlung schützt.
Also weil eine der Puppen eine Strahlenschutzweste getragen hat, die andere nicht?
Genau, die Soa trug die Strahlenschutzweste und Helga hatte nur ein Poncho an.
Ein Poncho.
Genau, das ist also aus dünnem Stoff, das nennt sich Nomex, das ist also schwer entflammbares Material, was für Weltraummissionen geeignet ist.
Noch liegen die Daten aber nicht vor, die analysieren Sie erst noch, korrekt?
Genau. Also die kleinen Dosimeter sind alle ausgewertet und wir sind dabei, die Organdosen zu bestimmen.
Und wenn die Ergebnisse dann da sind, werden wir auch nochmal drauf gucken. Christine Hellwig war das, Strahlenbiologin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mikroben essen Plastik. Haben wir öfter schon mal gehört. Mal machen sie das mit, mal ohne Nachhilfe von Gentechnik. Bisher ist die große Bakterienlösung für unser Müllproblem trotzdem ausgeblieben. Gerade ist aber in Regensburg die Deutsche Konferenz für synthetische Biologie zu Ende gegangen. Und da geht man noch ein Stück weiter, um Bakterien für den Klima- und Umweltschutz einzuspannen. Mein Kollege Helmut Nordwig war da und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, auf der Tagung ging es jetzt um künstliche Wesen. Wo ist denn da die Grenze zu den bisherigen Versuchen?
Die Grenze liegt da, wenn man Einzellern, das sind meistens Bakterien, Stoffwechselwege verpasst, die es so überhaupt nicht gibt in der Natur. Oder wenn man Enzyme baut, die in den Zellen normalerweise nicht vorkommen, die man aber schon gerne hätte für einen ganz bestimmten Zweck, weil sie uns zum Beispiel eben helfen beim Schutz der Umwelt und beim Kampf gegen den Klimawandel.
Und was könnten das jetzt für Einzeller sein?
Ja, heute Vormittag zum Beispiel, da ging es darum, wie mehr vom Treibhausgas Kohlendioxid, CO2, im Meer gespeichert werden könnte. Da gibt's eine Idee, die ist eigentlich schon alt. Da lässt man ein bestimmtes Gestein, Olivin heißt es, mit CO2 reagieren. So wird es der Atmosphäre entzogen. Und was bei diesem Prozess rauskommt, das gelangt dann in gelöste Form über die Flüsse ins Meer.
Ja, im Prinzip wäre das praktisch, wenn man mit Steinen quasi das Klima retten könnte. Aber diese Prozesse, die gehen ja nur sehr, sehr langsam vonstatten. Sonst hätten wir auch gar keine Gebirge mehr, oder?
Jedenfalls keine aus diesem Gestein. Jetzt hat nun Jan Böhnke von der Harvard-Universität den Stoffwechsel eines Bakteriums so verändert, dass es dieses Gestein sozusagen schneller auflöst. Und zwar mit einem komplett neuen Weg, den die Natur so nicht beschreitet. Und hier liegt eben der Unterschied zur normalen Gentechnik. Da verändert man nicht einfach ein Gen oder baut es in ein anderes Lebewesen ein, sondern man baut den Stoffwechsel von Grund auf um.
Da ploppen jetzt bei mir eine ganze Menge Fragen auf. Eine davon ist, würde man so ein künstliches Wesen wirklich der Natur aussetzen?
Im Moment sicher noch nicht. Da ist die Frage, welche ökologischen Folgen so ein neues Bakterium hätte. Da müsste man natürlich erst viele, viele Vorversuche machen. Es müsste Genehmigungsverfahren geben und so weiter. Es ist aber auch technisch gar nicht so einfach, das Genprogramm von einem Einzeller von Grund auf zu verändern.
Also so ein Bakterium gibt es auch noch gar nicht?
Nein, das gibt es nicht. Es gibt ja zahlreiche Schalter, die diese einzelnen Schritte im Stoffwechsel steuern. Da ist der Forscher noch dran. Aber die Idee zeigt, wo die Entwicklung hingehen könnte. Das ist dann so eine Mischung aus synthetischer Biologie und Geoengineering.
Ganz neue Wege im Kampf gegen den Klimawandel, aber eben noch mit vielen Fragezeichen, was solche Designorganismen in der Natur anrichten können. Weil eigentlich will man doch Klima und dann auch die Umwelt schützen.
Ja, da haben wir hier noch ein Beispiel gehört. Da ging es um Plastikmüll. Du sagtest schon, es gibt immer wieder Berichte über Bakterien, die Plastik abbauen können, aber auch die tun das nicht besonders effizient, vermehren sich langsam. Jetzt hat Anna Faber von der University of Western Australia vorgestellt, wie sie den Stoffwechsel von einem schnell wachsenden Bakterium komplett umbaut. Das verdoppelt sich einmal in 10 Minuten. Und es wäre natürlich ideal, wenn man dieses Bakterium so umbauen könnte, dass es den Kunststoff PET, der bei harten Plastikflaschen verwendet wird, abbaut. Und das hat dann aber kaum noch was mit dem ursprünglichen Bakterium zu tun. Das dient, bisschen übertrieben gesagt, nur noch als Hülle.
Wo steht denn jetzt insgesamt die synthetische Biologie? Also ist das jetzt noch ein Forschungsansatz, der komplett in den Labors stattfindet? Oder ist da auch schon was an Anwendungen, vielleicht sogar in die Industrie geschwappt?
Bis jetzt ist es noch ein Forschungsfeld, sehr dynamisch. Einer der Forscher, mit dem ich jetzt in der Mittagspause noch geredet habe, der sagte, so eine Art Spielwiese, aber im positiven Sinn. Die Wissenschaftler, die sehen im Moment halt viele potenzielle Anwendungen. Da gehört auch die Herstellung von Chemikalien zum Beispiel dazu. Aber es gibt eben noch kein konkretes Produkt, das mit Hilfe der synthetischen Biologie hergestellt worden wäre.
Vielen Dank nach Regensburg. Helmut Nordwig.
Gerne.
Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen angelangt von und mit Lukas Kohlenbach.
Muttermilch hilft, das Darmmikrobiom in Ruhe zu entwickeln. Kanadische Forschende haben bei über 2000 Neugeborenen die Entwicklung ihres Darmmikrobioms beobachtet. Sie präsentieren ihre Analyse im Fachmagazin Cell. Danach nahm die Anzahl der verschiedenen Mikrobenspezies im Darm langsamer zu, wenn die Säuglinge länger Muttermilch bekamen. Das könnte einen positiven Effekt auf ihre Gesundheit haben. Bei einer der untersuchten Mikrobenspezies gibt es aus vorherigen Studien Hinweise, dass sie zur Entstehung von Asthma beitragen kann. Womöglich könnte ihr späteres Vorkommen im Magen-Darm-Trakt durch Stillen das Risiko für Asthma senken. Darauf deutet die aktuelle Studie hin. Denn die Forschenden analysierten auch, wie viele Kinder bis zum Erreichen des 5. Lebensjahres Asthma bekamen. Kinder, die länger Muttermilch bekamen, hatten ein geringeres Risiko.
Sahara-Staub ist für Lebewesen umso wertvoller, je länger er unterwegs ist.
Denn in dem Staub befindet sich Eisen, ein wichtiger Nährstoff. Verwerten können Organismen Eisen aber nur, wenn es in bestimmten Formen vorliegt, die als bioreaktiv bezeichnet werden. Durch Reaktionen in der Atmosphäre entsteht mehr bioreaktives Eisen, je weiter der Sahara-Staub von seinem Ursprung in Nordafrika wegweht. Das schreiben Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien im Journal Frontiers in Marine Science. Für diese Erkenntnis haben die Forschenden Sedimentproben an 4 verschiedenen Stellen im Atlantischen Ozean genommen. Nahe der afrikanischen Küste, mitten im Ozean und in der Nähe von Florida in den USA. Im Ozean ist bioreaktives Eisen besonders für das dort lebende Phytoplankton essentiell.
Marderhunde waren die wahrscheinlichsten Überträgertiere des SARS-CoV-2-Virus.
Ende 2019 häuften sich die Infektionen mit dem bis dahin unbekannten Virus rund um einen Wildtiermarkt in Wuhan. Die chinesische Seuchenbehörde nahm daraufhin am 1. Januar 2020 Proben von Ständen, Oberflächen und Abwasserrinnen auf dem Markt. Untersuchungen dieser Proben haben bereits gezeigt, dass das Virus auf dem Markt zirkulierte. Ob unter Menschen oder auch unter Tieren, war bisher jedoch unklar. Ein internationales Forschungsteam hat nun erstmals in den Proben auch DNA-Spuren von Tieren genauer identifiziert. Im Journal Cell stellt das Forschungsteam eine Liste der gefundenen Spezies vor. Darunter Bambusratten, Schleichkatzen und Marderhunde. Insbesondere von den Marderhunden ist bekannt, dass sie sich potenziell mit Coronaviren infizieren könnten. Die Studie kann jedoch nicht beweisen, dass die Marderhunde auf dem Markt wirklich infiziert waren. Dafür bräuchte es Proben direkt von den Tieren. Solche Proben sind nicht bekannt.
Atemwegserkrankungen sind in Deutschland weiter auf einem hohen Niveau.
Das teilt das Robert-Koch-Institut in seinem Wochenbericht zu Atemwegserkrankungen mit. In den vergangenen Wochen sei die Anzahl an Atemwegsinfektionen höher als üblich in dieser Jahreszeit gewesen. Besonders Rhinoviren und SARS-CoV-2-Viren hätten das Infektionsgeschehen bestimmt, so das RKI. Die Zahl an Patienten, die wegen besonders schwerer Atemwegsinfektionen im Krankenhaus behandelt werden, sinkt jedoch wieder.
Sternzeit, 20. September. Gustav Holst und die Musik der Planeten. Die Orchestersuite Die Planeten ist sicher eine besonders beeindruckende Verbindung vom Weltraum und der Musik. Der englische Komponist Gustav Holst hat sich allerdings nicht von der Astronomie inspirieren lassen, sondern von der Sterndeuterei. Holst, der morgen vor 150 Jahren im englischen Cheltenham zur Welt kam, war zeitweise sehr von Astrologie angetan. In den Jahren 1914 bis 16 komponierte er die 7 Planetenstücke. Damals waren 8 Planeten bekannt, von Merkur bis Neptun. Doch die Erde fehlt bei Holst. Sie ist nur astronomisch ein Planet. In Horoskopen kommt sie nicht vor. Das Musikstück beginnt düster bedrohlich mit Mars, dem Kriegsbringer. Es folgen die sanften Klänge von Venus, der Friedensbringerin. Mars galt mit seinem rötlichen Farbton schon in der Antike als Kriegsgott, die alle anderen überstrahlende Venus als Göttin der Liebe. Die berühmteste Planetenpassage ist die des triumphalen Jupiter. Gustav Holst hat seine Planeten in einer Zeit komponiert, als die Beschäftigung mit dem Universum äußerst populär war. Komet Halley hatte wenige Jahre zuvor die Blicke auf sich gezogen und zahlreiche Bestseller behandelten die Geheimnisse des Kosmos. Im Jahr der Uraufführung 1918 leuchtete im Adler eine Nova so strahlend wie die hellsten Sterne am Himmel. Die kosmisch inspirierte und inspirierende Musik traf den Nerv und tut es bis heute. Welche Gedanken der Komponist auch gehabt haben mag, Gustav Holsts Planeten sind wunderbare Weltraumklänge.
Das war's von Forschung aktuell. Mehr Wissenschaft finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.